있습니다.
Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, einen guten Morgen wünsche ich allen. Wir feiern Gottesdienst an diesem Sonntag, der fünfte Sonntag nach Trinitatis ist. Ich schaue in die Gesichter. Ich weiß nicht, wer völlig losgelöst ist von der Erde. Manche schon, die gestern Abend geguckt haben und Deutschland hat gewonnen. Aber völlig losgelöst von der Erde gibt es weder im Fußball noch gibt es das im Leben, sondern wir werden oft ungewollt gewaltig geerdet. Darum geht es ein Stück weit auch heute in diesem Gottesdienst, dass einer geerdet wird und feststellt, ja, da läuft eben nicht so alles so gut, wie ich das gerne hätte und ich bin nicht so fit, wie ich das gerne hätte, aber er vertraut auf Gott und dadurch doch eine ganze Ecke losgelöst von der Erde, nämlich in Verbindung mit dem Gott, der über allem ist. Davon heute ein wenig mehr. Jetzt wollen wir als erstes Lied miteinander singen, 440, das Morgenlied, die vier Strophen, Allmorgen ist ganz frisch und neu.
Thank you.
Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie aufbauen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Kommt, lasst uns anbeten. Lieber Gott, unser Vater, jeden Morgen ist deine Gnade neu für uns. Aber leben wir auch in dieser Gnade? Wir dürfen wandeln, laufen, ohne müde und matt zu werden, weil wir auf deine Kraft, auf deine Nähe, auf deinen Beistand hoffen dürfen. Doch so oft setzen wir auf unsere eigenen Kräfte, auf unsere eigenen Möglichkeiten. Und wenn die nicht reichen, dann resignieren wir, statt uns an dich zu wenden, statt mit dir zu leben, statt von dir Stärke und Hilfe zu erhalten. So kommen wir auch heute Morgen zu dir mit all dem, was uns bewegt und beschäftigt, und bitten dich, stecke unsere Grenzen ab. Zeig uns, dass wir auf deine Gnade angewiesen sind und dass wir in deiner Gnade leben sollen. Korrigiere uns immer wieder und vergib uns unseren Kleinglauben. So bitten wir dich gemeinsam, Herr, erbarme dich unser. Seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ehre sei Gott in der Höhe. Danken dir für deine Nähe und deine unendliche Liebe, mit der du uns suchst und rufst. Du zeigst uns den Weg zu Gnade und Barmherzigkeit, auch zu Gerechtigkeit und Frieden. Darum sagst du uns dein Wort, damit wir hören und danach tun. Dazu verhilf uns auch an diesem Morgen. Und das bitten wir dich im Namen Gottes des Vaters, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Wir hören auf Gottes Wort und wir hören von einem, der keinen Grund hat, in dieser Situation auf seine Leistung stolz zu sein oder mit seinem Erfolg anzugeben. Ich lese uns aus dem Evangelium des Lukas, dem 5. Kapitel. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm, also zu Jesus, drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Uns erheben und gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen wir da Platz und singen aus dem Lied 279, 1 bis 4, Dankt, dankt dem Herrn. 279, 1 bis 4. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ich habe eben bei der Begrüßung schon so angefangen, völlig losgelöst von der Erde. So ging es offensichtlich manchen gestern Abend. Und ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von euch die Europameisterschaft, die Spiele verfolgt haben, zumindest die der deutschen Mannschaft. Ich habe natürlich auch ein paar Mal schon zugeguckt. Und wenn diese Europameisterschaft dann am 14. Juli zu Ende geht, dann folgt am 26. Juli schon die Olympischen Spiele bis Mitte August in Paris. Selbstverständlich soll unsere Nationalmannschaft zunächst einmal auf dem Siegertreppchen stehen, bevor dann die deutschen Athletinnen und Athleten hoffentlich auch das eine oder andere Siegertreppchen ersteigen. Schon als Kind fand ich solche Sportereignisse, besonders bei einer Olympiade, eine besondere Sache, besonders aufregend und dabei eben besonders die Siegerehrung. Was muss das für ein Gefühl sein, da auf dem Treppchen zu stehen, den eigenen Namen zu hören, die eigene Nationalhymne? Wie muss das sein, wenn man einmal so von allen bewundert wird? Gold, Silber, Bronze, das sind die Zauberworte bei einer Olympiade. Auch wer sich nicht für Sport interessiert, es lohnt sich, den Jubel der Sieger und Siegerinnen anzuschauen. Diese Freude, diese Begeisterung. Und wir haben es gestern Abend, wer geguckt hat, gemerkt, die Begeisterung auch von ganzen Massen bei so einem Fußballspiel. Wir sind Europameister. Noch besser, ich bin Olympiasieger. Ich bin der Schnellste, die Tollste, der Beste. Und wenn dann diese erhebenden Momente bei der Siegerehrung kommen, Medaillen umgehängt werden, die Fahnen hochgezogen, die Nationalhymnen gespielt werden, das ist etwas ganz Besonderes. Und welches Kind hat nicht auch schon einmal eben davon geträumt, auf dem Siegertreppchen zu stehen, die Bewunderung aller zu genießen? Diesen Wunsch nach Anerkennung, den kennen wir wenigstens alle. Wir Menschen sind so. Und wir sollen auch so sein. So hat uns Gott geschaffen. Nicht zum Alleinsein, sondern angewiesen auf die Liebe und die Bestätigung von außen. Durch unsere Mitmenschen auch. Wir brauchen die Anerkennung anderer. Denn dass wir gut und liebenswert sind, das können wir uns nicht ohne weiteres selber sagen und es dann auch glauben. Wir müssen es von den Menschen um uns herum sehen und hören. Wie sie mit uns reden, wie sie über uns reden, wie sie uns anschauen, wie sie mit uns umgehen. Und darum tun wir alles dafür, dass die anderen viel von uns halten. Wir zeigen, wie gut wir sind. Manchmal zeigen wir das gern, manchmal aber auch gezwungenermaßen. Wer sich um eine Arbeitsstelle bewirbt, muss zeigen, dass er oder sie besser dafür geeignet ist als andere. Ob man es selbst glaubt oder nicht, so sind die Spielregeln. Wenn ein Mensch, eine Frau um einen Mann, ein Mann um eine Frau wirbt, dann muss er oder sie zeigen, dass sie liebenswert sind. Und wer nicht gerade so ein spezielles Ziel hat, macht trotzdem dauernd Werbung für sich. Wer hat den schönsten Fensterschmuck, wer den schönsten Vorgarten, wer kann am besten überzeugen, wer ist am sportlichsten, am stärksten. Wer ist am klügsten, am hübschesten oder auch gern genommen am bescheidensten? Wir wollen zeigen, wie gut wir sind. Wir wollen dafür geachtet werden. Wir wollen dafür geliebt werden. Und das ist auch gut so. Wie langweilig wäre die Welt, wenn alle ihre Gaben verstecken würden. Aber es kann eben auch manchmal auf eine Weise geschehen, die nicht mehr gut ist. Nämlich, wenn man auf Kosten anderer versucht, sich selber besser darzustellen. dann heißt es auf dem Schulhof zum Beispiel nicht mehr, guck mal, was ich Neues anhabe, sondern da heißt es dann plötzlich, guck mal, was die anhat. Wie kann man nur so rumlaufen? Und über wen die anderen so reden, der ist oft unten durch. Das tut weh. Niemand ist gerne Opfer eines solchen Verhaltens. Und deswegen versucht man dann eher meistens, den Spieß umzudrehen. Und bei der nächsten Gelegenheit bekommt es der andere zurück. Und so entsteht oft ein Teufelskreis, wo immer einer den anderen schlecht macht. Und am Ende ist die ganze Gemeinschaft vergiftet. Im Predigtext für heute aus dem 2. Korintherbrief, dem 12. Kapitel, hören wir die Stimme von einem, dem genau so etwas passiert. Da machen andere ihn schlecht, um selber besser dazustehen. Es ist die Stimme von Paulus, der in Korinth, in Griechenland, die christliche Gemeinde gegründet hat. Durch ihn haben Menschen dort zum Glauben gefunden. Zum Glauben an Jesus Christus und die ersten Schritte in diesem Glauben getan. Paulus ist dann irgendwann einmal schließlich weitergezogen. Und nun kommen andere Prediger an und beginnen, Paulus schlecht zu machen. Und so schreibt Paulus unter anderem, ich muss mich ja rühmen, zwar nützt es nichts, trotzdem will ich jetzt von Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn sprechen. Ich kenne einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ich weiß allerdings nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott weiß es. Und ich weiß, dass dieser Mensch in das Paradies entrückt wurde. Ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, weiß ich nicht, nur Gott weiß es. Er hörte unsagbare Worte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Diesen Menschen will ich rühmen. Meiner selbst will ich mich nicht rühmen, höchstens meiner Schwachheit. Wenn ich mich dennoch rühmen wollte, wäre ich zwar kein Narr, sondern würde die Wahrheit sagen. Aber ich verzichte darauf, denn jeder soll mich nur nach dem beurteilen, was er an mir sieht oder aus meinem Mund hört. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn die Kraft findet in der Schwachheit ihre Vollendung. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deshalb bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus setzt sich zur Wehr gegen die, die sagen, ja gut, dieser Paulus ist ja ein netter Kerl und dass er die Gemeinde hier gegründet hat, ist eine hübsche Leistung. Aber nun mal im Ernst, seht ihn euch doch an, wie der schon aussieht. So klein und schmächtig, so schwach, fast ein bisschen krank, nicht wahr? Und dann hat er so eine dünne Stimme und er kann auch gar nicht richtig reden, wie wir das gelernt haben. Und nun mal unter uns, ich finde ja, zu einem richtigen Christenmenschen gehört auch, dass er von großartigen Erlebnissen mit Gott berichten kann. Aber hat Paulus das jemals getan? Nein? Na also, mit dem und seinem Glauben kann es also nicht weit her sein. Ganz anders ist das ja zum Beispiel bei uns. Und dann beginnen sie von sich zu erzählen. Und die Leute in Korinth sind hin und weg. So kann Gemeinde, so kann Kirche auch sein. So stattlich, so prunkvoll, so aufregend. Da gibt es ja richtig was zu erleben. Dagegen war Paulus ja nun wirklich langweilig. Der hat ja von nichts anderem reden wollen, als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Paulus befindet sich zu dieser Zeit in einer anderen Stadt, in derselben Gegend. Er hört, was in Korinth los ist. Und er wird sehr beunruhigt.
Es stört ihn ja nichts, dass Christen Christsein Spaß machen kann. Aber er merkt, die Korinther sind in Gefahr, das Wichtigste aus dem Blick zu verlieren. Und darum weiß er, ich muss darauf reagieren und antworten. Nur, wie soll er das machen? Er könnte zum Beispiel anfangen, für sich selbst Werbung zu machen. Angeben, selber erzählen, was er alles Großartiges mit Gott erlebt hat. Und das wäre eine ganze Menge. Viel mehr wohl als bei anderen Christen. Er hatte Visionen, die er 14 Jahre später immer noch nicht so ganz verstanden hat. Er hat von Gott Dinge gehört, die kein Mensch sagen kann. Aber er weiß, was ich mit Gott erlebe, das ist nicht dafür da, dass ich bei anderen damit angebe und prahle. Das ist nicht dafür da, dass die Leute viel von mir halten. Es gibt nämlich etwas, was viel wichtiger ist, als was andere Menschen von uns halten. Das ist das, was Gott von uns hält. Bei Gott nützt das beste und frömmste Eigenlob nichts, denn Gott blickt uns direkt ins Herz und er weiß, so gut wie wir tun, sind wir nie und nimmer. Aber eben dafür ist Jesus gestorben und auferstanden, dass Gott ihn ansieht, der unschuldig gestorben ist und uns sagt, weil du an meinen Sohn Jesus Christus glaubst, darum will ich dir all die Dinge hoch anrechnen, die eigentlich zu ihm gehören. Ich bin dir gnädig und darum halte ich eine Menge von dir. So viel, dass er uns das ewige Leben schenken will. Egal, was andere von uns halten, ja egal, was wir selbst von uns halten. Wenn wir an Jesus Christus glauben und an das, was er für uns getan hat, dann hält Gott viel von uns. Das ist das Einzige, was auf lange Sicht zählt. Und dann ist es auch nicht wesentlich, was wir sonst noch alles im Glauben erleben oder nicht. Das ist es, was Gott meint, wenn er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Eigentlich also sollte uns genau das genug sein. Eigentlich könnte uns dann auch egal sein, was die anderen von uns halten. Vielleicht lässt es sich ja dann auch leichter ertragen, wenn andere schlecht von uns reden. Nur, so leicht ist das eben nicht. Selbst wenn man es weiß, kann es ganz schön schwer sein. Und das hat Paulus selber erlebt. Er hat ein schweres körperliches Leiden, das ihn sehr zu schaffen macht. Und darum hat er inständig darum gebetet, dass Gott ihn davon befreit. Und Paulus hat ja gute Gründe. Wie gut könnte er Gott dienen, wenn er körperlich fit wäre? Aber Gott hat ihm irgendwann klargemacht, ich werde dich nicht heilen, sondern so wie du bist, so schwach und auch kränklich, so will ich dich gebrauchen. Gott lässt es zu, dass wir auch schwach sind, dass eine gute Absicht, ein guter Plan nicht gelingt. Dass wir das Gefühl haben, mit unserem Glauben nichts Großes zu erleben. Dass Gebete nicht erhört, Krankheiten nicht geheilt werden. All das mutet Gott uns zu. Nicht damit wir verzweifeln, sondern damit wir uns immer wieder an ihn wenden. Damit wir merken, wie sehr wir ihn brauchen. Damit wir erkennen, es ist nicht das Wesentliche in unserem Leben, dass alles so ist, wie wir es gerne hätten. Und was für ein Wunder es ist, dass uns Gott gerade so, wie wir sind, liebt und uns gebrauchen will. Lasst euch auf Christus ein, damit seine Liebe in euch wirkt, fordert Paulus auf. Wenn ihr auf euch selbst und eure Leistungen schaut, kommt ihr nicht weit. Paulus hat die Erfahrung der eigenen Schwäche gemacht und Gott sagt ihm mit Luthers Übersetzung, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieser Satz, liebe Gemeinde, öffnet uns die Tür zum Glauben. Glaube ist kein Leistungssport. Glaube bedeutet, Jesus Christus in mir und durch mich wirken lassen. Das ist nicht meine Leistung und dennoch werde ich stark dabei. Darum, so schreibt Paulus, will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. An sich selber, an seinem Leben zeigt er, dass Gott uns gnädig ist, auch wenn man das von außen gesehen vielleicht überhaupt nicht wahrnehmen kann. Nicht wir steigen auf das Siegertröpfchen des Lebens, um das Bild von der Olympiade wieder aufzugreifen. Gott stellt uns dorthin. Liebe Gemeinde, es muss ja nicht immer so dramatisch bei uns zugehen wie bei Paulus. Auch ohne Verfolgung und Gefängnis wissen wir, was Schwachheit ist. Da ist es gut zu erfahren, zu spüren, dass Gott uns gerade dann eben auch nahe ist. Dass wir es gerade dann erkennen und erfahren dürfen. Dass wir getröstet und gestärkt werden durch ihn. Es ist wahrscheinlich eine Übung für ein ganzes Leben, dass wir uns sagen lassen, wie es sich Paulus an seinen dunkelsten Tagen hat sagen lassen: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich wünsche uns, dass wir solche Erfahrungen machen und immer wieder Mut fassen und mit einstimmen und dies erleben. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark durch Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ja, und jetzt singen wir das Lied Dankt, dankt dem Herrn, jauchzt volle Chöre. 630, 1 bis 3 und 10. 1 bis 2 und den letzten Vers.
Thank you.
da heute der 5. Sonntag des Monats ist und nächsten Sonntag der 1. eines Monats, ist da die gleiche Uhrzeit, nämlich 9.30 Uhr. Am kommenden Sonntag ist wieder Gottesdienst, dazu lade ich herzlich ein. Morgen am Montag um 20 Uhr ist wieder Bibel im Gespräch, herzliche Einladung auch dazu. Ja, es kann sein, steht HBLG hier drunter geschrieben, es kann sein, irgendwo ist vielleicht die Zeit, die Uhrzeit falsch angegeben im Schaukasten oder wo auch immer. Da steht vielleicht 19 Uhr dabei, wie auch immer, 20 Uhr gilt jetzt. Ne? Okay, wie immer am Mittwoch 9.30 Uhr trifft sich der Miniclub im Keller des Gemeindehauses und um 18.30 Uhr ist Kirchenchorprobe auch im Gemeindehaus. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug insgesamt 190 Euro. Die heutige Kollekte ist bestimmt für kirchliche Werke und Verbände der Jugendarbeit. Das heißt, die Landeskirche unterstützt diese unterschiedlichen Werke. Dazu gehört auch der christliche Verein junger Menschen, also der CVM. Auch der wird von der Landeskirche unterstützt und wir können im Prinzip mit unserer Kollekte auch dazu beitragen, dass diese Verbände für Kinder- und Jugendarbeit Unterstützung erhalten. Die zweite Kollekte in den Dosen sammeln wir wieder für unsere neue Anlage hier in der Kirche, Mikrofone, Lautsprecher und so weiter. Das soll ja erneuert werden. Gott segne Geberinnen und Geber und Gaben, segne auch die Arbeit, die damit unterstützt werden kann. Vielleicht noch eins, fällt mir gerade ein, aber das wissen die Interessierten auch. Am Freitag ist das, glaube ich, das Achtelfinalspiel und dann wird es sicherlich auch wieder Public Viewing sein.
Aber nicht in der Kirche.
Nicht in der Kirche. Nein, sondern wieder in der Schulstraße. Gut zu wissen. Also, am Freitag, wer Public Viewing möchte, nicht im evangelischen Gemeindehaus, wie ich gerade, sondern im Haus der Freien Gemeinde, in der Schulstraße, an der Schule, Haus Nummer 3, da wird es also sein. Weil bei uns, das ist?
Am nächsten Wochenende findet eine Hochzeit
im Gemeinde. Eine Hochzeit, ah ja, genau. Ja. Also, weil eine Hochzeit ist am Samstag, am Freitag also Public Viewing im Haus an der Schule 2. Gut. Ja, nun möchte ich alle bitten, sich zu erheben. Liebe Gemeinde, am Mittwoch vor 8 Tagen, dem 19. Juni, haben wir unter Gottes tröstendem Wort Abschied genommen von Dr. Alexander Fellmann. Er verstarb am Samstag, den 1. Juni, im hohen Alter von 90 Jahren. Der Apostel Paulus sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir wollen beten. Ja, Herr, unser Gott, wir haben es gehört, eben durch dein Wort, auch durch Lieder und Lesung. Du bist ein Gott, der uns gnädig begegnet, der uns barmherzig ist. Und doch stellen wir immer wieder deine Gnade und Barmherzigkeit in Frage. Doch müssen wir immer wieder auch darüber nachdenken, wie wir damit leben können, wie wir sie erfahren, uns darauf einlassen. Und das besonders auch in schwierigen und schweren Situationen unseres Lebens. Auch dann, wenn wir von Menschen Abschied nehmen müssen. Wenn wir einen Menschen hergeben müssen aus diesem Leben, aus unserem gemeinsamen Lebensweg, der doch zu uns gehört hat. Auch da brauchen wir deine Gnade, deine Nähe, deinen Trost und dein Erbarmen. Auch im Glauben daran, dass du dem, der geht, auch gnädig begegnest. Und so bitten wir dich besonders jetzt auch für die Angehörigen von Alexander Fellmann, dass du sie stärkst, dass du sie tröstest, dass du ihnen hilfst in Trauer und Schmerz, dass du ihnen neuen Lebensmut gibst und ihr Vertrauen in das Leben und auf dich stärkst. Herr unser Gott, wir alle haben das nötig. Wir meinen oft, wir kämen ohne zurecht, ohne deine Hilfe, ohne deine Nähe, ohne deine Weisung. Und doch gibt es immer wieder diese Erfahrung, dass wir ganz schnell an unsere Grenzen kommen. Grenzen, die jeder Mensch auf dieser Welt erleben muss, in unterschiedlichster Weise. Und wir bitten dich für die Menschen, die offensichtlich fast nur in diesen Grenzen leben, in Unfreiheit, in Ungerechtigkeit, die nicht das Nötigste zum Leben haben. Wir bitten dich für die, die in ihren Grenzen gefangen sind aufgrund von Behinderung, von einer Beeinträchtigung oder Krankheit. Wir bitten dich für die Menschen, die in ihren Grenzen gefangen sind, die sie sich selber stecken, weil sie nur an Macht und Geld denken oder an eigene Möglichkeiten und eigene Leistungen. Deine Gnade will uns frei machen. Deine Gnade will Menschen befreien. Deine Liebe gilt uns allen, die uns zusagen, dass wir in deinen Augen wertvoll sind. So hilf uns, in diesem Glauben und Vertrauen zu leben, damit das, was Jesus Christus für uns getan hat, durch seinen Tod und seine Auferstehung, dass dies uns auch gilt, uns heute befreit ein Leben lang und über dieses Leben hinaus. So vieles bewegt jede und jeden Einzelnen von uns, bedrückt uns, setzt uns Grenzen. Auch da brauchen wir deine Gnade und all das wollen wir mit hineinnehmen in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Ja, ich bitte noch einmal Platz zu nehmen. Wir singen noch zwei Verse aus dem Lied 347, Ach, bleib mit deiner Gnade. 347, den ersten und vierten Vers. Ja, immer von hier aus noch einen schönen Sonntag, eine gute neue Woche.